Nun, ich sage ja schon immer, Gottesdienst ist mehr als Predigt. Und wie wir das heute schon gesehen haben, wunderbar in diesen ersten Zeilen von Marions Tochter. Ich weiß nicht, hast du es gesagt, wer es war? Wollen wir es lieber nicht veröffentlichen. Ja, aber wunderbar. Was menschliche Hoffnung betrifft, wurde schon ganz viel gesagt. In den Liedern, im Lobpreis heute. Jesus, unsere Hoffnung. Ich meine, eigentlich kann ich gleich wieder abtreten und sagen, es ist schon alles gesagt. Ne? Vielleicht kann ich noch ein paar Dinge mit hinzufügen. Ich habe die Vorlage ein bisschen angepasst. Nicht, weil ich Lehrer bin, die grüne Tafel mit der weißen Schrift, sondern einfach, um uns das zu zeigen, dass es eine neue Hoffnung gibt. Grün als Symbol. Ich lese uns den Predigttext. Ihr dürft gerne hier mitlesen oder in den selbst mitgebrachten Bibeln. Ich lese aus Luther 2017 die Verse aus Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Ich bete, Herr, wir wollen nun dein Wort betrachten. Schenke du uns mehr Einsicht in deine Botschaft, in deine frohe Botschaft. Amen. Der Text ist eigentlich klassischerweise ein Text für Weihnachten. Ne? Mit unserer christlichen Brille entdecken wir sofort, wer der König sein soll. Jesus. Insofern ist es eigentlich ein Text, den man gerne vor Weihnachten nimmt. Warum jetzt? Ich könnte sagen, er war einfach vorgegeben. Ich habe ihn mir nicht selber ausgesucht. Auf der anderen Seite finde ich ihn eigentlich ganz passend, da er nämlich genau diese Spannung uns aufzeigt zwischen Weihnachten, Jesu Geburt, und zwischen Ostern, von Jesu Tod und Auferstehung. Und da wird die ganze Heilsgeschichte, der Heilsplan Gottes sichtbar. Und das möchte ich euch heute erklären, warum es so wichtig ist, auf diesen Jesus zu schauen. Nun, wir sehen ganz klassisch meine Gliederung in drei Punkten. Ich möchte zuerst nochmal kurz erklären, wie die Hoffnung war auf diesen König, der da kommen soll. Diesen König, den Jeremia hier vorher prophezeit hat. Dann der König ist da, wie Jesus zur Zeit auf der Erde, wie er da gewirkt hat. Und letztendlich, die letztendliche Hoffnung haben wir auch über den Tod hinaus. Wir sind der festen Überzeugung und Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird und endgültig für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird. Nun, die Person Jeremia. Im Buch im Alten Testament lesen wir von ihm, er war Priester und Prophet für circa 50 Jahre lang. Da müssen wir aber jetzt nochmal zurück, 2500 Jahre, hat also so in der Zeit 630 bis 580 vor Christus gewirkt. Er war damals im Südreich, wie die Reiche geteilt waren, und hat dort den Königen, sagen wir es einfach mal so, die Leviten gelesen, na, wie man so sprichwörtlich sagt. Na, er hat sie immer wieder auf die Gebote Gottes hingewiesen. Leider waren die Könige damals eben nicht treu zu Gott. Na, sie haben sie nicht an die Gebote gehalten. Das hat auch dazu geführt, dass es eben sehr viel Unruhen gab. Es gab eben Unrecht im Volk. Und das hat Jeremia angeprangert. Er wurde allerdings eher als Landesverräter dann verschrien, er musste ins Gefängnis, wurde körperlich misshandelt, aber er blieb immer wieder treu dran, um die Botschaft von Gott, dem Volk und dem König auszurichten. Insofern ist Jeremia ein Sinnbild geworden, ein Symbol für den Schmerzensmann, aber auch ein Symbol für die Hoffnung, dass er immer wieder an Gott dran geblieben ist und er eben prophezeit hat, wie wir gelesen haben, es wird ein König kommen, der für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird und er wird Herr der Gerechtigkeit genannt werden. Er hat auch prophezeit, wenn man sich nicht dran hält, wird der Tempel zerstört werden, es wird Jerusalem zerstört werden, das Volk wird in eine wird deportiert werden an die babylonische Gefangenschaft, wie es ja auch dann eben eintrat. Nach jüdischer Tradition ist Jeremia im Jahr 580 vor Christus dann im Alter von ca. 80 Jahren gesteinigt worden. Ein Opfer des Hasses seiner Landsleute. Nun, wie war die Situation des Volks Israel zu dieser Zeit? Wir haben schon gehört, hier sieht man es nochmal, wir haben also ein Nordreich Israel genannt, also nicht verwirren lassen, das ganze Volk Israel, aber hier das Nordreich wurde Israel genannt, eben mit Samaria als Hauptstadt. Und wir haben das Südreich Juda genannt mit Jerusalem als Hauptstadt. Und je nachdem, welcher König herrschte, wurde das eben ein bisschen größer, das Nordreich und auch das Südreich, je nachdem, ein bisschen größer. Versteht man mich noch? Ja, so, okay. Dann ging eben, wie gesagt, Jeremia insbesondere den Königen in Jerusalem. So ging sie eben scharf an und im Besonderen dem letzten König in dieser Reihe, bevor es dann zur Deportation kam, Zedekia. Ja. Die Babylonier waren in dieser Zeit die Platzhirschen auf der politischen Weltkarte, muss man sagen. Und sie haben eben dann Jerusalem besetzt. Und Nebukadnezar II., ich nenne ihn jetzt mal einfach als halber immer Nebukadnezar, hat dann eben einen Vertrag gemacht. Na, er hat einen König eingesetzt. Ja, Matanja hat er genommen und hat gesagt, du bist jetzt König, du bekommst einen neuen Namen. Na, Zedekia heißt eben, Gott ist meine Gerechtigkeit. Und das haben die Zeitgenossen damals gewusst. Das ist eine Anspielung drauf. Der Zedekia ist abgewichen von Gottes Gebot. Er hat sich eben nicht dran gehalten. Gott ist meine Gerechtigkeit. Er hat nach eigenem menschlichen Ermessen nach Ruhm gesucht. Ja, seinen Vorteil gesucht. Nicht nach Gottes Gerechtigkeit gestrebt. Und insofern haben die Leute auch diese Anspielung dann verstanden, wenn Jeremia später sagt, Gott ist unsere Gerechtigkeit. So heißt der König. Und er macht's wirklich. Also diesen Zedekia war also ein krummer Hund, könnte man einfach ihn mal so umschreiben heutzutage. Und er hat dann eben gedacht, er hat eben Nebukadnezar einen Gotteseid schwören müssen, dass er ihm treu ist, dass er ihm die Abgaben gibt und dass er ihm zu ihm hält. Und hat es nicht gemacht. Ja. Er hat sich dann ein bisschen mit den Ägyptern verbündet und so antibabylonische Allianzen versucht zu schmieden. Und dann kam natürlich Nebukadnezar und hat dann eben dann den Tempel zerstört, die Juden weggeführt eben nach Babylon. Letztendlich seine Söhne wurden alle vor seinen Augen hingerichtet und Zedekia wurde geblendet und auch deportiert nach Babylon. Also so ganz kurz das Ende. Jeremia hat das alles prophezeien müssen, dürfen. Und das ist die Situation, in der hinein eben diese hoffnungsvolle Botschaft verkündet, ein König wird kommen, der für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird. Nun muss man aber eben erstmal überlegen, welche Erwartungen hat man jetzt an diesen neuen König denn gelegt. Es soll ein König sein, der für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird und es soll ein gerechter Spross sein von David. Also man hat eben gedacht, es wird eben in dieser Königslinie von David abgehend wird ein neuer Spross kommen, ein gerechter Spross, einer, der es auch wirklich so tut, nicht nur sagt, dass er es tut. Und aus dieser Zeit heraus haben sich dann dieser Messias-Gedanke hat sich entwickelt. Ne? Der Messias, hebräisch für der Gesalbte, ist ja, gesalbt wurden ja zum einen natürlich die Könige, aber auch Propheten zum Teil. Aber man hat erwartet, dass ein König kommt, ein Gesalbter, der wieder für Recht und Ordnung sorgen wird. Und dann hat man sich überlegt, es muss also einer sein mit richtiger politischer Macht und Gewalt. Und so hat man sich eigentlich einen neuen Herrscher gewünscht. Und da gab es verschiedene Leute, die da aufgetreten sind, bis hin zu den Makkabäer-Aufständen. Aber schließlich hat es nie so richtig funktioniert. Und letztendlich sind wir dann bei den Römern, und dann sind wir schon bei den Jahre Null so langsam, dass eben die alle Vorstellungen von Freiheit und Unabhängigkeit zunichte gemacht haben. Es kam dieser ersehnte Messias, der Gesalbte, kam bislang nicht. Dann, der König ist da, Jesu Geburt. Ja, ich habe mal ein T-Shirt gesehen, da stand drauf, mach's wie Gott, werde Mensch. Gott wird Mensch, das Ereignis an Weihnachten. Ja, in der Person Jesus wird er Mensch in einer Krippe. Und so, wie man es eigentlich sich nicht vorstellt für einen König, ne? Da müsste man sich eigentlich irgendwas Pompöses vorstellen, ja. Aber es war schlichtweg in einer Futterkrippe in einem Stall. Ja. Also so hat man sich den König überhaupt nicht vorgestellt. Die Zeitgenossen wussten das eigentlich nicht so anzufangen, obwohl lange zurück viele Prophezeiungen darauf hingewiesen haben. Er wird in Bethlehem geboren und so weiter. Er wird ein Sohn Davids sein, also aus dem Geschlechte Davids, wenn man das nachvollzieht. Es sind so viele Hinweise gewesen, dass er es sein wird. Aber die Leute konnten sich das wirklich nicht vorstellen, dass alles so eintreten wird. Also Jesus war anders, als man sich diesen Messias, diesen Gesalbten vorgestellt hatte. In der Bergpredigt redet Jesus, selig sind die Sanftmütigen. Also nichts mit Gewalt und Herrschaft. Er predigte die Barmherzigkeit und Vergebung. Ja. Und letztendlich war es erst danach Jesu Tod und Auferstehung, als die Jünger erkannt haben, es ist tatsächlich Gottes Sohn. Und so hat sich Gott das vorgestellt, er wird diesen Gesalbten in dieser Form einsetzen. Und damit ist der Christus, griechisch für der Gesalbte, ist ihm der Hoheitstitel verliehen worden. Also Jesus Christus ist nicht Vor- und Nachname, sondern Christus als der Hoheitstitel, er ist der Gesalbte, er ist dieser König, der endgültig für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird. Allerdings müssen wir natürlich ehrlich zugeben, so wie wir uns jetzt um die Welt umschauen, es ist noch nicht passiert. Endgültige Gerechtigkeit werden wir erst nach seinem zweiten Wiederkommen am Ende der Weltzeit erleben. Nun, was macht jetzt Jesus zu diesem Gesalbten? Und dazu möchte ich, bevor ich zu Gottes Gerechtigkeit komme, einen Blick auf die menschliche Gerechtigkeit werfen. Zum Ziele einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für alle gleich, klettern Sie auf den Baum. Ja. Großes Entsetzen natürlich beim Goldfisch, ja, schwierig, selbst der Hai guckt etwas ein bisschen komisch und konsterniert, ja, ich glaube, die beiden haben die Frage gar nicht verstanden, aber der Affe, ne? Der Affe, der lacht sich eins, ne? Für ihn ist es natürlich ein leichtes, ja. Insofern, wenn wir also von menschlicher Gerechtigkeit sprechen, wird es schwierig, ja, also es geht um Gleichheit. Natürlich auch heute am Weltfrauentag, es geht um, dass wir uns einsetzen dafür, gleiche Arbeit, gleiches Geld. Ja, wir wollen nach menschlichen Maßstäben für Gerechtigkeit sorgen, aber es ist schwierig, wie wir das durchsetzen können. Ja, denken wir allein schon dran an Krankheiten, der eine bekommt eine Krankheit, der andere nicht. Was ist denn daran gerecht? Das können wir nicht aufwiegen miteinander, ja. Sonstige Ungerechtigkeiten. Jeder von euch hat bestimmt selber aus seinem eigenen Leben Situationen gehabt, wo er ungerecht behandelt wurde. Ich erinnere mich an eine Situation vor dem Studium. Ich habe ja Berufsschullehramt studiert. Da hieß es eben, wenn man 6 Jahre zuvor gearbeitet hat, kriegt man Elterneinkommen unabhängiges BAföG. Ich gehe also hin, weise meine 3,5 Jahre Lehre, 2,5 Jahre Arbeiten vor. Und dann heißt es, nein. Es werden nur 3 Jahre von der Ausbildung angerechnet. Also hatte ich 2,5 Jahre Arbeit plus 3 Jahre Ausbildung, waren 5,5. Edge, kein Elternunabhängiges. Ich dachte mir, okay, wenn das so ist, okay. Dann, vor dem Beamtentum, gibt es die Regel, wenn man 6 Jahre vorher gearbeitet hat, darf man sich die Rentenversicherungsbeiträge wieder auszahlen lassen. Gehe ich also hin, ich habe ja nur 3 plus 2,5, ich habe ja nur 5,5 Jahre und sage, Ausbildung war doch 3,5 Jahre. Und da wurden mir die 6 Jahre voll angerechnet. Also bekam ich nicht den Genuss, diese Dinge wieder rauszubekommen und jetzt wird es halt automatisch auf die Pension dann später mal angerechnet. Also insofern mit zweierlei Maß. Einmal wird es angerechnet und einmal nicht. Total ungerecht, ja. Und vor keinem Gericht der Welt werde ich Recht bekommen. Also es wird Recht gesprochen nach den bestehenden Gesetzen, aber es ist nicht gerecht. Und das ist unser Problem. Na? Dass es eben nicht gerecht zugehen wird. Und es gibt Bemühungen, da für Recht zu sorgen, aber es wird endgültig nach unseren menschlichen Maßstäben, wenn wir es nicht hinbekommen, dass es wirklich allen gerecht wird. Zum biblischen Begriff Gottes Gerechtigkeit möchte ich zweierlei sagen. Das erste ist, wie können wir gerecht vor Gott stehen? Wie können wir es schaffen, dass wir gerecht sind vor Gott, dass wir seinen Maßstäben entsprechen? Und er hat uns die Gebote gegeben, wir können uns daran halten, aber wir werden merken, wir schaffen es nicht. Ja? Aber Gottes Gerechtigkeit sagt, ich habe euch das gegeben, haltet euch dran und ich werde es auch wieder einfordern. Und von euch Rechenschaft verlangen für das, was ihr getan und was ihr unterlassen habt. Und liebe Gemeinde, es ist eine Frohbotschaft, die wir verkünden und keine Drohbotschaft. Aber Gott ist ein Gott, der eben auch Konsequenzen zieht. Und er wird von uns Antworten verlangen für das, was wir getan haben. Das ist die eine Seite von Gottes Gerechtigkeit, dass er mir gerecht wird, aber wenn ich andere schädige, die ja gleichzeitig das Recht haben von Gott, sozusagen behütet zu werden. Und wenn ich an ihnen schuldig werde, dann wird er von mir die Konsequenz verlangen. Also insofern geht es natürlich um die Befolgung von Geboten, auf der einen Seite von Gottes Gerechtigkeit. Aber jetzt noch ganz wichtig zum Verstehen, den zweiten Punkt. Gottes Gerechtigkeit ist umfassender. Gott ist der Geber des Lebens. Er gibt uns das Leben und damit alle Voraussetzungen, dass wir leben können. Und er gibt uns aber auch die Voraussetzungen, damit wir es schaffen können. Ja? Also ganz einfach gesagt, das Volk Israel hat es erlebt, eben bei der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Ja? Wir haben es vorher gelesen, er hat eben das Volk aus Ägyptenland herausgeführt. Also Gott ist der treue Gott, der die Zusage macht, ich gebe dir alles, was du zum Leben brauchst, also ich befreie dich davon, von dieser Sklaverei. Also Gottes Gerechtigkeit kann auch übersetzt werden mit Treue, mit Zugeständnis. Und das ist es, was es beides bedeutet. Gottes Gerechtigkeit ist zum einen, dass er eben das einfordert, das Wollen, aber auch das Vollbringen uns schenkt. Und damit sind wir eben bei einem wichtigen Punkt. Was hat jetzt eben Jesus damit zu tun? Vielleicht noch ganz kurz nochmal, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Menschliche Gerechtigkeit ist die eine Seite. Jetzt ist aber nicht die andere Seite Ungerechtigkeit, sondern das ist in dem Fall Gottlosigkeit. Wenn wir also nicht wie als gerechter Mensch leben, leben wir gottlos. Und das ist das, woran Gott dann später uns auch eben bemessen wird. Ich möchte euch ein Bild geben von dieser unermesslichen Gnadentat durch Jesus. Und dieses Bild hat nicht jetzt das Bild, das ist jetzt nur ein Foto, sondern ich möchte es euch erläutern an diesem Bild, was es bedeutet, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ihr erinnert euch sicher vielleicht noch an diese Waldbrände in Australien. Die waren ja sehr dramatisch und da ist ganz viel verbrannt. Es ist schlimm gewesen dort. Es gab Tote und so weiter. Und diese Feuerwalze aufzuhalten ist schwierig. Ja. Es gibt aber eine Methode. Man kann es nicht löschen mit Wasser. Aber es gibt eine Methode, die angewandt haben, um so eine Feuerwalze aufzuhalten. Vielleicht weiß es einer. Bitte? Genau. Man bekämpft Feuer mit Feuer. Na? Man macht eventuell sogar so eine Brandschneise. Ja? Man fackelt vorher einen bestimmten Abschnitt gezielt ab, sodass das Feuer, wenn es dann ankommt, keine Nahrung mehr findet und in sich zusammenfällt. Ja? Diese Feuerschneise. Und insofern kann man sich jetzt vorstellen, dass Jesus sozusagen diese Feuerschneise geschlagen hat durch seinen Tod am Kreuz. Und jetzt, wenn eben die, sinnbildlich die Feuerwalze kommt, man eben hier geht es nicht weiter, weil das Feuer keine Nahrung mehr hat. Jesus hat also durch seinen Tod am Kreuz diese Schuld, meine Schuld, deine Schuld, die Schuld der Menschen auf sich genommen und hat dafür gesorgt, dass es nicht weitergeht. Was ist es denn, was dann sozusagen als Feuerwalze auf uns abrollt? Das ist das, was Gott von uns verlangt, Rechenschaft für das, was wir getan und was wir unterlassen haben. Und Jesus hat all das auf sich genommen. Und jetzt, wenn eben Gott von uns Rechenschaft fordert, können wir sagen, ich stelle mich zum Kreuz. Ich stehe sozusagen auf dieser verbrannten Erde und bin sicher. Jesus wird sagen, für dich bin ich am Kreuz gestorben. Du bist gerecht vor Gott. Das ist diese Gottesgerechtigkeit, die ich durch Jesus bekomme. Ich kann sie nicht selber machen. Ich kann nicht diese große Feuerwalze aufhalten. Aber Jesus hat es gemacht. Und ich kann mich auf Jesus berufen. Nun, ich möchte es an drei Bibelstellen auch nochmal deutlich machen, dieses große Gnadengeschenk. Zum einen eben in Johannes 3, 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes bleibt über ihm. Oder die gute Nachricht fasst es so zusammen in Römer 3, 25 und 26. Ihn, hier ist also von Jesus die Rede, hat Gott vor aller Welt als Versöhnungszeichen aufgerichtet. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, bringt Frieden mit allen für alle, die dieses Angebot im Vertrauen annehmen. In seiner großen Güte vergibt Gott den Menschen alle Verfehlungen, die sie bisher begangen haben. So zeigt er, dass seine Treue unwandelbar ist. Gottes Gerechtigkeit, seine Treue. Er sorgt dafür, dass wir gerecht vor Gott stehen können. Er ist es, der das einfordert, aber gleichzeitig erfüllt, dass wir gerecht vor ihm stehen können. In der Person Jesus. Und so, jetzt habe ich meine Korintherstelle anscheinend überblättert. Dann darf ich es euch einmal noch vorlesen. In 1. Korinther 1, 13 steht, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Und jetzt kommt's. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Halleluja. Na? Er fordert es von uns ein, er macht aber alles dafür, dass der Weg frei ist. Nur im Vertrauen auf diesen Jesus haben wir die Ewigkeit und jetzt schon die lebendige Hoffnung, dass er uns jetzt in unserem jetzigen Leben auch schon weiterhilft. Und liebe Gemeinde, wer das noch nicht für sich mal einmal gemacht hat, zu Jesus zu kommen und zu sagen, du bist der Herr, sei meine Gerechtigkeit. Den lade ich ein, das heute zu tun. Und für uns anderen, die schon länger mit Jesus leben, auch wieder neu, immer wieder zu ihm zu kommen und zu sagen, du bist meine Gerechtigkeit. Nun, der dritte Punkt, was machen wir jetzt damit? Na, wie können wir nach dieser Erlösung auch weiterleben? Was haben wir zu tun? Da ein paar kurze Anregungen dazu. Diese Heilsgewissheit, ja, dass Jesus für mich gestorben ist, die gibt mir Freude jeden Tag. Die gibt mir diese Hoffnung. Mit der lebe ich. Aber genauso gibt es auch den Spruch, Gott bewahrt unser Leben über den Tod hinaus. Gott bewahrt unser Leben, aber er bewahrt uns nicht vor dem Leben. Auch wir sind in dieser gefallenen Welt unterwegs und wir leiden auch, wir erleiden Ungerechtigkeit. Ja? Wir werden auch krank und nicht immer kommt sofort Heilung. Wir müssen das genauso aushalten. Und das Reich Gottes ist angebrochen, es breitet sich aus, aber endgültigen Frieden und Sicherheit werden wir erst in der Ewigkeit haben. Aber das ist eine Hoffnung, die uns immer wieder neu tatsächlich ein, zwei Bibelstellen sind weggegangen. Michael, vielleicht kannst du mal auf die Offenbarung klicken, wenn du es siehst. Komisch, ja. Dann darf ich es euch vorlesen. Ihr habt die Worte vielleicht im Ohr. In der Offenbarung gibt uns eben der Schreiber Johannes einen Ausblick auf das himmlische Jerusalem, auf diese freudige Zukunft. Und da heißt es eben, jetzt wohnt Gott bei den Menschen, er wird bei ihnen bleiben und er wird sein und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen bleiben. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Aber erst dann, liebe Geschwister, erst dann wird sich das vollenden. In dieser Hoffnung lebe ich darauf hin. Nun, was können wir in der Zwischenzeit tun? Und ich muss es jetzt auch wieder erstmal sagen, dass schon Jeremia, das sind wir wieder am Anfang, Jeremia im Kapitel 31, 33, da schreibt er eben, er spricht eben von Gott, der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließen will, ist völlig anders. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, wie damals Mose zurückkam vom Berg Horeb mit den 10 Geboten, sondern ich werde ihnen mein Gesetz in Herz und Gewissen schreiben. Und das ist ja der neue Bund in Jesus, dass wenn wir uns auf Jesus berufen, er unser Herz verändern kann. Und das ist eben diese gute Botschaft an diesem Morgen, dass es eben nicht nur einmalig diese Befreiung in Jesus gibt, sondern dass es auch für jede kleine Veränderung in deinem Leben du Jesus sagen kannst, Herr, du bist meine Gerechtigkeit. Ja? Herr ist unsere Gerechtigkeit, veränder du mich. Also ich möchte euch ermutigen, lasst euch verändern von Jesus. Ja? Lasst euch seinen Frieden schenken, ja? Dass wir in Situationen, in denen wir vielleicht mal forsch oder unbarmherzig reagiert hätten, denn wir das die Kraft geschenkt bekommen, es anders zu machen. Es gibt einen Spruch, Christen haben nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Aber wenn sie ihren Auftrag ernst nehmen, werden sie die Welt verändern. Insofern müssen wir jetzt nicht hier wie die Strahleengel rumlaufen und alles besser machen, da werden wir uns überfordern, ja. Aber wenn wir unseren Auftrag ernst nehmen, dann verändern wir die Welt. Wie könnte das funktionieren? Klimawandel. Natürlich, es gibt Herausforderungen in der Welt, wie wir das schaffen, eine gute Erde für unsere Nachkommen zu hinterlassen. Ja, und auch selber die Lebensgrundlagen zu haben. Klar, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, verantwortlich in Wirtschaft und mit dem Verbrauch und mit den Ressourcen umzugehen. Ja, aber die Welt wird keinen Tag früher untergehen, als Gott es zulässt. Insofern wieder diese Hoffnung auf Jesus setzen. Er kann eben die Herzen der Menschen verändern. Und insofern erlaubt mir das Wortspiel, ich bin dafür, dass wir einen gesunden Klimawandel vorantreiben. Also das Klima in unseren Umgebungen, in unseren Beziehungen verändern. Also für ein gutes Klima in unserer Umgebung sorgen, dass wir eben Nachsicht üben, ja, dass wir den Unterschied machen, dass wir Zurückhaltung üben, wo es dran ist, aber auch entschlossen uns für Schwache einsetzen, die eben nicht sonst zu ihrem Recht kommen. Beten wir für ein menschliches Miteinander. Man kann ja reden, was man will manchmal, ja, aber das Gebet hat so eine große Kraft. Ja, wenn wir für Dinge beten, dann kann Gott unser Gebet, gibt einen schönen Spruch, unser Gebet kann Gottes Arme bewegen. Insofern darf ich uns ermutigen, da dran zu bleiben, für Dinge zu beten. Wir haben uns ja alle schon interessant begrüßt heute in der Früh. Manchmal ist es ja schon fast wie Morgengymnastik, wenn man versucht, hier in Zeiten von Corona hier auszuweichen und sich nicht mit den Handflächen zu begrüßen. Da gibt's dann die Corona-Faust und was weiß ich und sonstige Dinge. Ja, es ist natürlich jetzt eine Gefahr. Und wir müssen uns natürlich verantwortlich verhalten und auf die Experten hören, was sie denn jetzt für Vorschläge machen. Die einen wünschen sich schulfrei, die anderen nicht, haben wir gehört. Na, wir müssen auf die Experten hören und Hygienemaßnahmen einhalten. Ja, aber Unsicherheit hin, Unsicherheit her. Jesus hat die Geschicke in der Hand. Insofern möchte ich jetzt werben dafür, dass wir uns mit guten Taten anstecken. Ja, lassen wir uns gegenseitig anstecken von eben, dass wir helfen, wo wir können. Ich denke da an die Aktion Füreinander, die wir in der Gemeinde haben. Ja, dort wollen wir eben einander unterstützen und helfen. Hinten am Büchertisch gibt's die Flyer oder im Internet. Könnt ihr euch für bestimmte Tätigkeiten eintragen, mit denen ihr andere unterstützen kann. Ja, dort mit unserer Kraft, wie sie uns geschenkt ist, sich einsetzen. Und der Herr schenke uns zum Wollen auch die Kraft und das Gelingen dazu. Nun, letztendlich, liebe Gemeinde, an diesem Vormittag, dass wir das nochmal begriffen haben. Jesu Tat am Kreuz für uns hat den Weg frei gemacht. Ja, es hat sozusagen diesen Schonraum, diesen Schutzraum eröffnet, dass wir nicht bestraft und nicht gefragt werden nach dem, was wir getan haben und was wir unterlassen haben. Dafür hat Jesus gelitten und daran dürfen wir uns erfreuen, an dieser Erlösungsbotschaft. Und letztendlich, wenn man das, die Dreieinigkeit so sieht, Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist, der Sohn hat sich hingegeben, letztendlich hat sich Gott selbst hingegeben. Und damit hat er eben für die Gerechtigkeit selber gesorgt, die er von uns einfordert. Und wir dürfen uns im Vertrauen auf diesen Jesus das schenken lassen. Und aus dieser Zuversicht heraus dürfen wir in die Welt hinausgehen und diese Hoffnung verkünden und mit unseren Taten auch dazu beitragen, dass sie ein Stück besser wird. Und dazu schenke uns immer Gott auch die Kraft dazu. Und nicht weil wir gerecht vor ihm stehen müssen, tun wir etwas. Nein, weil wir erlöst sind, wollen wir uns eben auf den Weg machen. Ich bete. Herr Jesus, du bist die begründete neue Hoffnung. Unsere Hoffnung hat einen Namen, Jesus. Und ich bitte dich dafür, dass du uns das neu klar machst und ins Herz gibst und uns immer wieder neu daran erinnerst, dass du der Geber und der Schenker für diese neue Hoffnung bist. Und zeig uns auch, was dran ist in unserem Leben, wo wir eben dafür werben können und Leute einladen können, auch auf diese neue Hoffnung zu blicken. Amen.